Liebe Gemeinde, liebe Freunde, in unserer Predigtreihe zu Ehe und Familie geht es heute um das Thema Gott in der Familie ehren. Wir alle leben in Beziehungen. Auch wenn ich nicht verheiratet bin, auch als Single, habe ich Freunde, ich habe Verwandte, ich bin Teil einer Familie. Das heißt, dieses Thema geht uns heute also erstmal alle an. Eltern mit Kindern sind ja jedoch an dieser Stelle nochmal besonders herausgefordert. Denn wenn wir ehrlich sind, ist Familie eine anspruchsvolle Aufgabe. Da wird gelacht und geweint, gefeiert und gefetzt, geschliffen und aufgebaut. Familie ist manchmal herausfordernd und komplex. Aber Gott sei Dank ist es so, dass wir als Christen hier einen großen Vorteil haben. Denn wir kennen den Erfinder der Ehe und Familie. Ehe und Familie sind ein Gedanke Gottes und sie sind in der Schöpfungsordnung Gottes bereits verankert. Und Gott lässt uns daher auch nicht im Unklaren darüber, wie er sich Ehe und Familie gedacht hat. Wir wollen daher heute über das Thema Gott in der Familie ehren anhand des Epheserbriefes nachdenken. Und unsere Paare, die ja heute das Nachtreffen der Ehefreizeit feiern, kennen diesen Text bereits und vielleicht wird der eine oder andere Gedanke euch bekannt vorkommen. Seht das einfach als kleine Auffrischung. Liebe Gemeinde, lasst es mich vorab auf den Punkt bringen. Eine Familie, die Gott ehrt, ist keine Familie, die perfekt ist. Es ist eine Familie, die Gottes Wort ernst nimmt und bestrebt ist, so zu leben, wie sich das Gott in seinem guten Plan gedacht hat. Wir lesen daher gemeinsam den Text aus Epheser 5, die Verse 18 bis 25. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und Epheser 6, Vers 4, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. Für unsere postmoderne Gesellschaft scheint dieser Bibeltext so richtig aus der Zeit gefallen zu sein. Da ist sogar Sprengstoff darin enthalten. Dieser Text würde heute wohl den geballten Widerstand der Öffentlichkeit hervorrufen. Aber auch wir Christen, wir tun uns manchmal schwer, das zu leben. Wie sollen wir diesen Text in die Praxis umsetzen? Wie will uns damit die Bibel zu einer gesunden und erfüllten Ehe verhelfen? Das sind berechtigte Fragen. Als Christen, die wir Gottes Wort vertrauen, wollen wir uns diesem Anspruch Gottes heute stellen und unser Denken von ihm prägen lassen. In diesem Textabschnitt werden drei Ebenen unserer Beziehungen angesprochen. Zuerst unsere Beziehung zu Gott, dann unsere Beziehung zu unserem Ehepartner und dann die Beziehung zu unseren Kindern. Und mit dieser Reihenfolge werden auch gleichzeitig die Prioritäten festgelegt. Die Beziehung zu Gott kommt an erster Stelle und beeinflusst natürlich unsere Beziehung zu unserem Ehepartner. Und unsere Beziehung als Ehepartner wiederum wird sehr stark die Beziehung zu unseren Kindern beeinflussen. Fangen wir mit der ersten Priorität an. Gott legt es uns das ans Herz, dass wir zuallererst unsere Beziehung zu ihm festigen. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen, sagt uns dieser Text. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Hier zeigt Gott, wie er sich Beziehung zu uns gedacht hat. Wenn wir Gott unser Leben anvertrauen, wenn wir Gott als unseren Herrn in unser Leben lassen, dann soll das Auswirkungen haben. Wie soll sich das im Alltag zeigen? Gehen wir diesen Text einmal durch. Welche Schlüsselworte fallen uns denn hier in diesen drei Versen auf? Ermutigt, singt, jubelt, dankt. Was kommt hier zum Ausdruck, liebe Freunde? Wie will sich Gottes Geist in unserem Leben auswirken? Welche Art von Beziehung wünscht sich Gott? Eine Beziehung der Angst, weil ich wieder mal versagt habe? Eine Beziehung des Zweifels, ob Gott mich noch liebt, weil ich seinen Ansprüchen wieder nicht gerecht geworden bin? Was hier zum Ausdruck kommt, ist eine Beziehung des Vertrauens, eine Beziehung, die aufbaut. Hier zeigt sich, wie Gott Beziehung gedacht hat. Und warum ist das so entscheidend, liebe Freunde? Weil dadurch das Wesen Gottes sichtbar wird, weil Gott ein ermutigender Gott ist, sollen auch wir andere Menschen ermutigen. Weil Gott Menschen aufbaut, sollen auch wir andere Menschen aufbauen. Wenn wir fallen, richtet Gott uns immer wieder neu auf. Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Und so hatte sich Gott Beziehung von Anfang an gedacht. Das war sein Wunschtraum. Geklärte, ermutigende Beziehungen zwischen Gott und zwischen Menschen. Einheit zwischen Gott und mir und Einheit mit meiner Familie. Klingt gut, oder? Wer wünscht sich das nicht? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, als ich diesen Text gelesen habe, da dachte ich mir, das klingt manchmal wie ein schöner Traum. Denn was ist unsere Realität? Wenn ich ehrlich bin, dann gibt es manchmal Tage, da bin ich abends mehr frustriert als erfreut, wenn ich darüber nachdenke, was mein heutiger Beitrag für meine Familie gewesen ist. Warum tun wir uns manchmal so schwer, auch als Christen, das zu leben? Nun, eigentlich liegt die Antwort auf der Hand und die Bibel, die macht auch kein Geheimnis draus. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich geschehen? Ein Blick in die Bibel offenbart die Katastrophe, die sich bis heute in unserem Leben auswirkt. In einem schrecklichen Moment änderte sich für Adam und Eva und für die ganze Menschheit alles. Am Anfang lebten sie in einer Gemeinschaft mit Gott und dann kamen auf einmal Rebellion und Schuld. Zuerst waren sie eine Einheit und dann entstand Uneinigkeit. Während Adam und Eva in einer Beziehung mit Gott lebten, brauchten sie keine Ansprüche aneinander zu stellen. Durch das Aufblicken zu Gott waren sie sein Abbild. Sie waren eine Einheit mit ihm und untereinander. Aber dann redete der Teufel in Gestalt der Schlange ihnen ein, sie könnten sein wie Gott. Und er überzeugt sie davon, dass sie sich besser auf sich selbst verlassen sollten. Nach Meinung der Schlange sollten sich die Menschen aus der Abhängigkeit Gottes befreien und sich auf sich selbst verlassen. Und leider ließen sich Adam und Eva auf die Schlange ein und sie wurden Gott ungehorsam. Und sie zerbrachen die Beziehung. Sie sündigten in dem Versuch, selbst Gott zu sein und ihre Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Wie schade und wie unnötig. Denn sie hatten bereits Gott, der treu und liebevoll war und sich darum bemühte, ihnen alles zu geben, was sie brauchten. Und ihre Entscheidung und die Folgen ihrer Entscheidung führten zu dem, was wir heute als Sündenfall kennen. Welchen Einfluss, liebe Freunde, hat das gemäß der Bibel auf uns heute als Ehemänner, als Ehefrauen, als Familien? Weil die Beziehung zu Gott zerbrochen ist, zerbrachen in der Folge alle Beziehungen. Nach dem Sündenfall traten dramatische Veränderungen ein in Bezug auf Gott. Adam und Eva bekamen Angst vor Gott. Davor hatten sie so eine vertraute Beziehung. Jetzt hatten sie Angst und sie wollten sich verstecken. In Bezug auf sich selbst. Sie schämten sich das plötzlich voreinander. Davor hatten sie gar nicht bemerkt, dass sie nackt waren. Und auf einmal wollen sie sich voreinander verstecken. Auf einmal sind Mauern da. Und in Bezug auf andere Menschen. Sie begannen, Schuld zuzuweisen und einander zu verurteilen. und wir beginnen zu verstehen, der Fluch dieses Sündenfalls, der zerstörte alle Familien, auch in Ehe und alle Beziehungen, auch in Ehe und Familie. Mit zerstörerischen Folgen, liebe Freunde, denn das erste Kind, das geboren wurde, brachte bereits seinen Bruder um. Wir denken an Kain und Abel. Und wenn wir das erste Buch Mose durchgehen, dann sehen wir, wie die Chronik der zerbrechenden Familien immer schlimmer wird. Bis dahin, dass Gott sagt, es reicht, ich werde jetzt die ganze Menschheit vernichten. Aber selbst die Familie Noahs, die dieses Strafgericht Gottes überlebte, selbst da tun sich in der Familie Abgründe auf. Und wenn wir die Geschichtsbücher der Menschheit durchblättern, dann stellen wir häufig fest, die Menschheitsgeschichte ist zum großen Teil eine Geschichte der Familientragödien. Aber das war nicht Gottes Plan. Gott hatte sich das ganz anders gedacht. Gottes Plan ist Einheit stiften, Gaben und Fähigkeiten richtig einsetzen, gegenseitige Achtung und Hingabe leben. Wir sollten sein Bild widerspiegeln in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und wir erleben leider trotz allem den Fluch der Sünde, der die Beziehungen von Mann und Frau, von Eltern und Kindern bis heute wie eine dunkle Wolke überschattet. Wir erleben häufig ein ständiges Kräftemessen und das läuft manchmal sehr unterschwellig ab. Jeder erwartet, dass der andere seine Bedürfnisse erfüllt, damit es ihm gut geht. Wie es mir geht, hängt vom Verhalten meines Ehepartners oder der anderen ab. Und auf diese Weise breitet sich der Fluch in unseren Beziehungen aus. Und auch wir Christen stehen in Gefahr, einander zu beherrschen und wir überpinseln das dann auch noch geistlich. Liebe Freunde, was ist das Problem? Der eigentliche Fluch entstand, als die Menschheit Gott, der unsere Quelle ist, als die Menschheit diese Quelle verließ. Und heute haben wir diesen Fluch als Folge dieses Fehlers in unseren Ehen. Der Partner stellt Ansprüche an den anderen, als wenn er oder sie die Quelle der Erfüllung sei. Wir stellen den Partner an die Stelle Gottes und wir erwarten, dass er unser Leben erfüllt. Und wenn unser Selbstwertgefühl und unser Wohlbefinden vom Verhalten eines anderen Menschen statt von Gott abhängig ist, dann werden wir diese Menschen immer wieder Botschaften übermitteln, die ihm zu verstehen geben, du musst dich richtig verhalten, du musst mich glücklich machen. Und wir werden feststellen, dass kein Mensch der Welt in der Lage ist, durch sein Verhalten dem anderen Erfüllung zu geben. Das wird nicht passieren. Sein Verhalten, mein Verhalten, wird immer an irgendeiner Stelle unzulänglich sein und nicht den Erwartungen entsprechen. Und wenn der andere nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, sein Verhalten schnell genug zu verändern, dann sind wir meistens zutiefst davon überzeugt, dass der andere mal gehörig an seiner Persönlichkeit arbeiten sollte. Gott hatte nie die Absicht, dass sich unsere Familien so gestalten sollen. Er hat einen besseren Plan für die tiefsten Beziehungen, für die engsten Beziehungen, die wir überhaupt leben können. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Paulus erinnert uns Christen daran, dass die Quelle der Erfüllung der Heilige Geist Gottes Geist ist. Unsere Erfüllung kommt nicht vom Ehepartner, nicht von den Kindern, sondern von Gott. Und das erscheint uns bestimmt klar und richtig, aber im Alltag müssen wir es manchmal bewusst durchbuchstabieren. Und darum sieht es so aus, als weise hier Paulus uns Christen an, diesen Kampf aufzunehmen, der das Wesen eines Christen ist. Bezieht euer Leben von Gott. Bleibt in einer von ihm abhängigen Beziehung, um eure Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn wir uns darauf verlassen, dass Gott unsere Bedürfnisse erfüllt, dann hat das Auswirkungen auch auf alle unsere anderen Beziehungen. Schauen wir doch einfach mal genauer hin, welchen Unterschied es macht, wenn wir in unseren Beziehungen die Kraft Gottes wirken lassen. Wir haben hier die Übersicht, die aus der Bibel hervorgeht. Durch den Fluch der Sünde erleben wir in Bezug auf andere Menschen Beschuldigungen. Wir erleben Trennung, wir erleben Machtkampf. Wir erleben durch den Fluch der Sünde in Bezug auf uns selbst Schuldgefühle, weil wir merken, irgendwas passt nicht. Und wir erleben durch den Fluch der Sünde in Bezug auf Gott Furcht und wir wollen uns vor ihm verstecken. Die Absicht Gottes ist jedoch eine andere. Gott möchte, dass in Bezug auf andere Menschen unsere Beziehung bestimmt ist von Psalmen und geistlichen Liedern. Das heißt, ein gemeinsames Lied zu haben, das uns verbindet. Einander ermutigen, einander aufbauen. Die Absicht Gottes ist es in Bezug auf uns selbst, dass wir ein Lied in unserem Herzen tragen. Und die Absicht Gottes ist es in Bezug auf die Beziehung mit ihm, dass wir mit Dankbarkeit erfüllt sind ihm gegenüber. Gott Dank sagen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, so wünscht sich Gott die Beziehung zu ihm und zu meinen Mitmenschen. Eine Beziehung des Vertrauens, eine Beziehung der Zuversicht zu ihm und in den Familien. Wir können also zusammenfassend sagen, in den Familien, in denen Gott geehrt wird, haben Menschen ihre Beziehung zu Gott geklärt. Deshalb sind wir nicht perfekt. Aber auch wenn wir immer wieder versagen, wissen wir, dass wir bei Gott immer offene Arme finden, weil Gott ein vergebender und ein ermutigender Gott ist. Und wenn wir Gott so kennen, liebe Freunde, dann wird uns das prägen. Und wir werden bestrebt sein, diese Eigenschaften auch in unserer Ehe und Familie zu leben. Das ist die erste Priorität, die uns dieser Text hier mitgibt, unsere Beziehung zu Gott. Und sie bedeutet so viel für uns selbst und für unsere Familien. Und nun schwenkt Paulus um zur zweiten Priorität, die Beziehung der Ehepartner untereinander. In einer Familie, in der Gott geehrt wird, sind Ehepartner bestrebt, ihre Beziehung gemäß Gottes Plan zu leben. Wie sieht das praktisch aus? Paulus macht hier eine starke Aussage. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Was heißt das für unsere Ehe? Paulus zeigt uns auf, was uns befähigt, als Christen zu leben, wie eine Beziehung als Ehepaar funktioniert. Ordnet euch einander unter. Wenn sich Ehemänner ihren Ehefrauen nicht auch unterordnen, dann gibt es kein gegenseitiges Unterordnen, oder? Ordnet euch einander unter, sagt uns die Bibel hier. Und ganz gleich, in welche Übersetzung wir hineinblicken, an dieser Stelle steht überall das Gleiche. Und dann sagt uns Gottes Wort weiter, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Liebe Freunde, stark, das ist ein starker Text. Um zu verstehen, was es heißt, als Mann verantwortlich für seine Frau zu sein, müssen wir zuerst mal verstehen, wie Christus als Haupt der Gemeinde Leitung verstanden hat. Der entscheidende Satz geistlicher Leitung lässt sich in dem letzten Vers hier zusammenfassen. Er gab sein Leben für uns hin. In Epheser 5, Vers 25 wird die Liebe Gottes der Gemeinde gegenüber beschrieben mit den Worten, dass er sich für sie hingegeben hat. Wie also wird Unterordnung gelebt? Wenn Christus über dir und mir steht, dann nicht, weil er sich selbst über uns gestellt hat, oder? Wenn Christus über dir und mir steht, dann nicht, weil er sich selbst über uns gestellt hat, sondern weil wir uns unter ihn gestellt haben. Jesus zwingt niemanden. Nachfolge geschieht immer freiwillig. Wir werden Christ, indem wir unsere Knie vor Christus als unserem himmlischen Vater beugen. Wir ordnen uns Christus unter. Doch wie wir aus der Bibel sehen können, ordnet sich daraufhin Jesus diesen Menschen unter. Er, der Schöpfer des Universums, er dient der Gemeinde, er baut sie auf, er ermutigt, wo Menschen versagen und am Ende stirbt er sogar für sie. Und der Mann ist für seine Frau verantwortlich, wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist. Was heißt das? Nun, wenn wir unsere Frau daran erinnern, dass wir der Boss sind, dann sind wir ganz sicher nicht das, was Christus unter Leitung versteht. Unterordnung kann nur freiwillig erfolgen. Wir können und dürfen es gar nicht einfordern, denn sonst wäre es keine Unterordnung mehr. Paulus sagt, überall bedeutet Haupt, Chef oder Anführer. Doch im Reich Gottes ist das Haupt die Person, die sich anderen Menschen unterordnet, die dient und aufbaut und die bereit ist, für andere zu sterben. Und in Beziehungen, liebe Freunde, in denen Gnade regiert, kann sich eine Frau ihrem Mann unterordnen und ihm in ihrem Frausein zur Seite stehen, dass erst durch sie sich der Mann zu dem entfaltet, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und ein Mann kann sich seiner Frau unterordnen und ihr alles Männliche an ihm zur Verfügung stellen, um seine Frau zu befähigen, auch sich so zu entfalten, wie Gott sich das gedacht hat. Wenn wir uns einem anderen Menschen unterordnen, dann lieben und helfen wir und wir überlassen Gott die Führung. Wie kann das praktisch aussehen? Vielleicht gibt es Momente, in denen der Mann vielleicht eine Entscheidung trifft, die von seiner Frau als sehr unweise gehalten wird. Gehen wir mal von mir aus. Angenommen, ich entscheide etwas für meine Familie, was meine Frau Miriam gar nicht gut findet. In der Regel reden wir zwar immer offen gemeinsam darüber, aber gesetzt im Fall, es wäre mal so eine Situation. Ich hätte eine Entscheidung getroffen, die von meiner Frau als sehr unweise gesehen wird. Kann ja mal vorkommen. In solchen Momenten könnte Miriam ihre Unterordnung mit folgenden Worten ausdrücken. Albert, ich weiß, dass du darüber nachgedacht hast und ich liebe es, wenn du für uns planst und Verantwortung übernimmst. Aber diese Entscheidung halte ich wirklich nicht für klug und ich denke, wir sollten noch einmal darüber reden. Können wir das gemeinsam tun? Liebe Freunde, das ist Unterordnung im biblischen Sinne. Weil Ehemänner im Unterschied zu Christus eben fehlbar sind und das auch zugeben sollten. Weil Ehemänner das Ziel haben sollten, dass ihre Frauen sich über die Entscheidungen freuen und sie natürlich auch mittragen. Und weil Miriam mich durch ihre Worte in meiner Verantwortung für die Familie bestätigt, es ist ja keine Herabwürdigung dabei. Und vermutlich, was uns beide betrifft, würde sie das auch schon deswegen tun, weil ich sie am Anfang unserer Ehe darum gebittet habe, dass sie mich durch ihre Sicht unterstützt und mir die Dinge so mitteilt, wie sie sie sieht. Es ist eine Einstellung, die sagt, es freut mich, dass du die Initiative ergreifst und Verantwortung wahrnimmst. Ich könnte in unserer Beziehung nicht aufblühen, wenn du passiv wärst und ich allein dafür sorgen müsste, dass die Familie läuft. Und kluge Männer werden sich daraufhin ihrer Frau unterordnen und ihre Sicht ernst nehmen. Wir sind ja bestrebt, dass wir gemeinsam das Beste für unsere Familie entscheiden. Und als Frau möchte Miriam mir mit ihren Gaben helfen, das Richtige zu tun. Und das schätze ich. Wenn es aber tatsächlich mal so sein sollte, dass alles durchgesprochen ist, und wir immer noch unterschiedlicher Meinung sein sollten, dann trägt schlussendlich der Mann die Verantwortung. Und das suchen wir uns als Männer nicht aus. In diese Verantwortung werden wir von Gott hineingestellt. Und ein Mann, der dies ernst nimmt, der wird das jedoch immer aus einer demütigen und dienenden Haltung heraustun. Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen und uns einander unterordnen, dann werden wir eine Beziehung leben, in der Gott sichtbar wird. Wir sind dann wieder mitten im Plan Gottes. Was Paulus hier beschreibt, ist letztendlich eine Beziehung der Freiheit und des Segens. Es ist eine Beziehung der Gnade. Bitten wir Gott, unsere Beziehungen so zu leben und so zu sehen, wie er sie sich gedacht hat. Häufig sind wir geschlaucht, weil uns vielleicht beigebracht wurde, einem christlichen Ideal zu entsprechen. Und wir haben das Gefühl, dass wir den Anforderungen nicht entsprechen, wir genügen ihnen nicht. Wir können das und wir schaffen das nicht zu leben. Und wir denken, Gott liebt uns nicht, weil wir diese Maßstäbe nicht erfüllen können. Wir versagen immer wieder und wir sind innerlich niedergeschlagen. Aber wie perfekt oder wie unperfekt wir sind, ist gar nicht der Maßstab. Dass Gott uns liebt und wertschätzt, liebe Freunde, das ist ein Geschenk. Das können wir uns gar nicht mit einer noch so tollen Ehe verdienen. Wir waren Gott so viel wert, dass er für uns starb, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Wir kennen alle diesen Vers aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Auch als Sünder, liebe Freunde, wir sind in Gottes Augen geliebte und wertgeachtete Persönlichkeiten. Es ist genau umgekehrt. Weil Gott mich trotz all meiner Schwächen und Fehler liebt, deshalb werde ich bestrebt sein, so zu leben, dass es Gott ehrt. Merken wir den Unterschied. Nicht wir müssen etwas tun, damit Gott uns liebt und annimmt, sondern weil Gott uns so sehr liebt und alles für uns gegeben hat, deshalb werden wir bestrebt sein, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Als Ehepaar wollen wir den anderen achten und nicht in eine Form pressen, sondern wir wollen dazu beitragen, dass er sich mit seinen Gaben entfaltet und zu einer gesunden Persönlichkeit wird, dass unser Ehepartner das leben kann, was Gott in ihn hineingelegt hat. Nicht gezwungen, sondern in Übereinstimmung mit dem, was Gott innerlich in ihm tut. Und lasst unseren Ehepartner wissen, dass wir ihn lieben und annehmen und dass er wertvoll und wichtig ist und dass er sich nicht alleine im Leben zurechtfinden muss. Wir sind an seiner Seite. Es lohnt sich, in eine gesunde Ehe zu investieren, denn so vieles in unserem Leben hängt von unserer Ehe ab. Die Atmosphäre zu Hause, die Prägung unserer Kinder im Hinblick auf Beziehung, die Sicherheit unserer Kinder, mit welchen Gedanken sie morgens in die Schule gehen und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unserer Ehe einen hohen Stellenwert einräumen. Gott zeigt uns hier die zweitwichtigste Priorität auf. Nach der Beziehung zu ihm kommt die Beziehung zu unserem Ehepartner. Die wichtigste Beziehung in einer Familie ist nicht die zwischen Eltern und Kindern, sondern zwischen Mann und Frau. Wenn diese Beziehung stark ist, dann hat es eine starke Prägung für unsere Kinder. Und es gibt ihnen eine große Sicherheit. Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. In einer Ehe, die Gott ehrt, sind Ehepartner bestrebt, Gottes Plan für ihre Ehe zu leben. Und nun richtet Gott unseren Blick auf die Beziehung zu unseren Kindern. Und das ist die dritte Ebene unserer wichtigsten Beziehungen. Gott, Ehepartner, Kinder. Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. Ich fand es interessant, dass an dieser Stelle gerade wir Väter so angesprochen werden. Mittlerweile weiß man ja aus den ganzen wissenschaftlichen Studien, wie wichtig gerade der Vater für die Entwicklung der Kinder ist. In Amerika zum Beispiel hat eine Studie ergeben, dass aus Familien ohne Vater 90% aller schwer erziehbaren Kinder stammen, 85% aller jugendlichen Häftlinge, 75% aller jugendlichen Drogenabhängigen und 63% aller jugendlichen Selbstmörder. Kinder, die ohne Vater aufwachsen. Aber auch hierzulande sieht es nicht unbedingt besser aus. Eine Untersuchung der Universität Nürnberg-Erlangen in Familien zeigt Folgendes auf. Schlechte Noten für Väter, heißt es da. Nur etwa jeder vierte Vater beschäftigt sich mit seinen Kindern. 56% geben Zeitmangel als Hauptursache dafür an. Und das zeigt deutlich, dass viele Väter andere Prioritäten setzen, als ihre Zeit in ihre Kinder zu investieren. Viele Väter glänzen durch Abwesenheit, was die Erziehung ihrer Kinder betrifft. Dieses Thema wird überwiegend der Mutter überlassen. Die Abwesenheit des Vaters geht jedoch nicht spurlos an den Kindern vorüber. Und was bemerkenswert ist, auch das zeigen die ganzen Studien, ist die Feststellung, dass alle Probleme bei Jungs viel stärker auftreten als bei Mädchen. Die Abwesenheit des Vaters hat also besonders negative Auswirkungen auf Jungs. Und das ist ja auch leicht zu erklären, denn gerade Jungs brauchen den Vater als Vorbild für die eigene männliche Rolle. Natürlich sind Kinder die Aufgabe beider Elternteile, indem sich Vater und Mutter als gutes Team ergänzen. Und doch muss es uns bewusst sein, dass die Bibel, wenn es um die Kinder geht, uns Väter ganz gezielt und konkret in die Verantwortung nimmt. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Beziehung, eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. Was für ein hoher Anspruch. Auch hier wird wieder deutlich, dass die erste Priorität unsere Beziehung zu Christus ist. Denn wie sonst könnte unsere Erziehung sonst von der Liebe zu Jesus geprägt sein? Mit anderen Worten, wir sollen echt sein. Unsere Kinder sollen erkennen, dass wir es ehrlich mit unserer Nachfolge meinen. Es geht darum, dass unsere Kinder merken, dass wir im Kampf des Glaubens aufrichtig sein wollen. Hier steht nicht, erzieht eure Kinder zu guten Regelbefolgern, die alle christlichen Verhaltensweisen beherrschen und bei jeder Gelegenheit die richtigen Bibelverse parat haben. Bestimmte Regeln zu befolgen ist in der Tat wichtig und Bibelverse zu kennen ist sehr wertvoll. Aber bei Paulus geht es hier vielmehr um Beziehung. Erzieht eure Kinder mit Augenmaß. Helft euren Kindern, sich wirklich auf Jesus zu verlassen. Und lebt ihnen vor, wie sich solch eine Beziehung zu Jesus auswirkt. Auch hier kommt wieder die geistliche Leitungsverantwortung der Männer in der Familie durch. Wenn wir als Väter ehrlich, vertrauenswürdig, fürsorglich, liebevoll und selbstdiszipliniert leben und bestrebt sind, unseren Kindern mit der Liebe zu begegnen, die uns Gott entgegenbringt, dann werden diese Eigenschaften unsere Kinder und unsere Familie prägen. Wenn wir davon reden, ohne diese Werte zu leben, dann ist das wenig glaubwürdig. Es hängt viel von dem ab, was unsere Kinder an uns beobachten. Unsere Kinder werden sich nicht mehr an alles erinnern, was wir ihnen gesagt haben, aber sie werden für ihr ganzes Leben durch das beeinflusst, was wir als Väter tun. Es geht in erster Linie um Beziehung. Aber natürlich steht auch hier das Wort Erziehung in diesem Bibeltext. In Bezug auf Jungs, trainiere deine Jungs, Aufgaben gewissenhaft durchzuführen, selbstständig zu arbeiten, Verantwortung zum Wohle anderer zu übernehmen, Verantwortung für jüngere Geschwister, Verantwortung vielleicht für Haustiere. Dass unsere Jungs auch da gleich lernen, christliche Autorität besteht in Hingabe, in Verzicht zum Wohle des anderen. Was hat Jesus von sich gesagt? Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen. Das bedeutet im christlichen Sinne, Verantwortung und Autorität wahrzunehmen. Und in Bezug auf unsere Töchter, eine Vater-Tochter-Beziehung geht ja ganz wesentlich oder geht viel wesentlich tiefer in die Seele eines Mädchens hinein. Die erste Liebe einer jungen Frau zu einem Mann ist die zu ihrem Vater. Da haben Väter also eine ganz gewaltige Verantwortung ihren Töchtern gegenüber. Und ein Vater mit mehreren Töchtern, der hat es einmal so schön formuliert und ich fand diese Gedanken von ihm richtig gut. Ich wiederhole sie. Er sagte, für meine kleinen Mädchen möchte ich eine Schutzburg sein. Wenn irgendetwas ist, ein Kummer, eine Angst, ein Wehwehchen, so müssen sie zu Papa laufen dürfen, in seine Arme kommen, Trost und Geborgenheit finden dürfen. Das möchte ich als Vater in die Kinderseelen meiner kleinen Töchter hineinpflanzen. Papa, Vertrauen, Schutz. Und was meine großen Töchter betrifft, sagte der Vater, da möchte ich meinen großen Töchtern ganz tief vermitteln, dass sie vor Gott, aber auch als Person sehr wertvoll sind. Und ich möchte in ihnen das Bild eines Mannes einpflanzen, das von Ritterlichkeit und von Reinheit geprägt ist. Diese Gedanken, diese Einstellung fand ich sehr wertvoll. Wir legen als Väter also so einiges in die Mädchenseelen unserer Töchter hinein. Der Anspruch Gottes an uns, liebe Freunde, ist hoch. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. In einer Familie, die Gott ehrt, werden Väter und Mütter bestrebt sein, Gottes Wort ernst zu nehmen, weil sie Gott vertrauen und weil sie wissen, dass seine Absichten für unser Leben, auch für unsere Ehe und Familie, die besten sind. Wir werden nie die Super-Eheleute oder die Super-Eltern sein, die Super-Eltern ohne Fehl und Tadel. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir wollen authentisch sein. Wir wollen keine fromme Fassade zur Schau stellen, sondern Gott ernst nehmen. Und wir wollen die Größe haben, Fehler und Schwächen zuzugeben und sie nicht rechtfertigen. Ich habe meine Familie mehr als einmal um Verzeihung bitten müssen, weil ich mein Verhalten im Rückblick bedauert habe. Aber liebe Freunde, es ist ermutigend zu wissen, dass wenn wir alles tun, was in unseren Kräften liegt, dann tut Gott das Übrige. Das, was wir nicht leisten können. Das, was nicht in unseren Fähigkeiten liegt. Ich habe kürzlich einen netten Videoclip auf mein Handy bekommen. Eine wahre Begebenheit, dass ein kleiner Junge mit seinen Eltern in einem Konzert und er verliert seine Eltern aus dem Blick, nimmt die falsche Tür und landet direkt auf der Konzertbühne. Und dort setzt sich dieser kleine Kerl an den Konzertflügel und als der eigentliche Meister die Bühne betritt, dann geschieht etwas Erstaunliches. Und mit diesem Clip möchte ich abschließen. Er ist leider auf Englisch, aber ich werde das übersetzen.
Hey, where's Tommy?
Wo ist Tommy?
I thought he was with you.
Ich dachte, er wäre bei dir.
Jack.
Tommy?
Go get him.
Geh, hol ihn runter.
Don't stop, keep playing.
Nicht aufhören, spiel weiter. Was wir alleine vollbringen, ist kaum bemerkenswert. Aber mit der Hand des Meisters kann unser Lebenswerk wirklich zu etwas Wertvollem werden. Liebe Gemeinde, so geht Gott mit uns um. Unser Klavierspiel ist vielleicht wirklich kümmerlich, aber mit Gott im Hintergrund kann etwas Großes daraus entstehen, in unseren Ehen und in unseren Familien. Gott ermutigt, Gott baut auf. Es ist nie zu spät anzufangen, ein Mensch, eine Familie zu sein, die Gott ehrt.